Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Bin dann angekommen im Büro. Da war dann halt schwarzer Bildschirm mit einem Screenshot. Bitte zahlen Sie $8.000 waren es, glaube ich, in Bitcoins.
So ein Unternehmer, der von einem Hackerangriff betroffen war. Doch Cyberattacken, die richten sich auch gegen Behörden. Sich dagegen zu schützen, das ist eine Mammutaufgabe. Hier funktioniert nichts mehr. Hackerangriffe auf Behörden und Unternehmen. Ein Feature von André Zanto.
So, hier sitzt er, der IT-Sicherheitsbeauftragte von Deutschlandfunk Kultur, Mario Pohling. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo. Sie haben einen sehr großen Bildschirm. Kann man da jetzt sehen, ob wir angegriffen werden?
Kann man auf dem da zum Beispiel auch schon sehen. Gerade aktuell schauen wir uns diesen Fall an, der aus Kambodscha kommt, der in der Nacht jetzt ziemlich viel Traffic verursacht hat.
Und wie oft werden wir als Radiosender angegriffen?
Täglich, stündlich, minütlich.
Was wäre denn, wenn wir alle Sicherheitssysteme, die Sie aufgebaut haben, nicht hätten?
Oh, dann würde es schlecht aussehen. Also innerhalb von, denke ich mal, wenigen Minuten, wenigen Stunden wären wir, sage ich mal, infiziert. Das heißt, keiner könnte sich mehr anmelden, keiner könnte mehr Daten speichern, keiner könnte mehr im Internet surfen, keiner könnte mehr produzieren. Ob die Sendung betroffen ist, muss man sehen. Vielleicht kann man noch eine Schallplatte auflegen.
Nach Hackerangriff auf Uni Düsseldorf stirbt eine Patientin. Handelsblatt, 2020.
Stadtwerke Wismar im Notbetrieb nach Cyberangriff. NDR 2021.
Hackerangriff legt Verwaltung der Stadt Witten lahm. Süddeutsche Zeitung.
Ransomware legt IT des Klinikums Wolfenbüttel lahm. Heise.
Hackerangriff 2021. Bei Windturbinenhersteller Nordex. NDR 2022.
Kommunen und Unternehmen sind immer häufiger das Ziel von Cyberkriminellen. Das bestätigt auch das Bundeskriminalamt. Demnach hat die Zahl der Cyberstraftaten einen neuen Höchstwert erreicht. 146.000 Delikte verzeichnete das BKA im vergangenen Jahr. Das sind im Schnitt 400 Anzeigen pro Tag. Der Schaden ist enorm. Der Branchenverband Bitkom spricht von 230 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Allein durch Angriffe mit sogenannter Ransomware habe sich der Schaden verfünffacht auf 24 Milliarden Euro.
Ransomware, so heißen Schadprogramme zur Erpressung von Opfern. Der Begriff setzt sich zusammen aus dem englischen Wort Ransom, also Lösegeld, und Software. Wird die Ransomware in einem Computernetzwerk ausgeführt, kann sie alle Daten verschlüsseln und hinterlässt in der Regel ein Bekennerschreiben. Wer seine Daten wieder entschlüsseln will, muss ein Lösegeld zahlen, meist in einer Kryptowährung.
Ransomware-Angriffe legten im vergangenen Jahr mehrere Kommunen völlig lahm. Im Juli 2021 trifft es den Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Der löste in der Folge erstmals in der Bundesrepublik den Cyber-Katastrophenfall aus. Später im Oktober ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern betroffen, der daraufhin von der Corona-Deutschland-Karte verschwindet, weil er keine Daten mehr liefern kann.
Also es war dann so, dass die Anwendungen eigentlich nicht mehr verfügbar waren. Dann ist ja immer so der Trick 17, wenn dann gar nichts mehr geht, versuchen wir es mal mit einem Neustart. Aber auch das hat ja dann irgendwie nichts gebracht und irgendwann gab es dann diese Mitteilung, alles aus.
Stefan Frisch arbeitet seit 16 Jahren im Bürgerservice des Landratsamtes Ludwigslust. 600 Menschen sind hier beschäftigt. Doch nach der Cyberattacke im vergangenen Herbst ging hier gar nichts mehr.
Wir waren ja zum Anfang ja immer noch in guter Hoffnung, das wird schon wieder gehen. Bis dann mal irgendjemand sagte, so schnell wird das hier nichts mehr.
Tagelang sitzen die meisten Mitarbeiter in den Büros, ohne etwas tun zu können. Auch die Telefone gehen anfangs ohne Internetnutzung nicht. Nur die Abteilungen, die noch Papierakten haben, wie das Bauamt, waren noch zum Teil arbeitsfähig.
Bei uns im Bereich Kfz-Zulassung, Bürgerservice, wo wir seit vielen, vielen Jahren auf dem digitalen Weg sind, wir haben an sich da kaum Papierakten. Wenn einer kommt und meldet ein Auto an, dann wird das alles elektronisch archiviert. Da hast du nichts mehr zu.
Das Landratsamt ist zurückgeworfen auf Stift und Zettel. Der Landkreis wechselt in den Notbetrieb. Da E-Mails nicht mehr funktionieren, wird eine E-Mail-Adresse beim privaten Anbieter GMX eingerichtet, um überhaupt mit der Außenwelt zu kommunizieren. Irgendwann gehen die Telefone wieder. Die Bürger rufen an, fragen nach, wann sie wieder Autos zulassen können, wann die Sozialleistungen ausgezahlt werden. Am Anfang noch verständnisvoll.
Aber so nach einigen Wochen hat man dann gemerkt, dass die Stimmung in der Bevölkerung dann auch gekippt ist, weil sie dann auch alle gesagt haben, ja, ihr habt da jetzt irgendwie so ein Computervirus, also das kann jetzt nicht so wild sein, jetzt kommt mal so langsam aus dem Knick und versucht das irgendwie wieder hinzukriegen. Wo wir dann immer gesagt haben, wir haben ja ein gutes IT-Unternehmen, das uns betreut und wenn es so einfach wäre, dann wäre das Unternehmen mit Sicherheit auf die Idee gekommen, da irgendwo einen Knopf zu drücken, damit es schneller geht.
Das IT-Unternehmen des Landkreises heißt Kommunalservice Mecklenburg, kurz KSM. Schnell merken die Informatiker, dass nicht die Rechner des Landratsamtes das Problem sind, sondern die zentralen Server. Dort hat sich eine Ransomware eingenistet und in der Nacht auf den 15. Oktober 2021 alle Daten verschlüsselt.
Na, meistens haben wir es ja mit Ransomware-Kriminalität zu tun und die ist im Großen und Ganzen eigentlich global verteilt, aber es gibt natürlich schon so ein paar geografische Hotspots. Das sind insbesondere die Staaten, wo die Strafverfolgungsbehörden entweder nicht willens sind, die zu verfolgen oder auch nicht fähig sind, die zu verfolgen. Und das ist oft der osteuropäische Raum, Ukraine, Russland, dieser Bereich. Aber es gibt auch in Thailand und in anderen Regionen solche Gruppen.
Matthias Schulze forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Cyberkriminalität und Ransomware. Diese Verschlüsselungsschadsoftware gibt es an sich schon seit den 1980er Jahren. Aber mittlerweile ist sie eine ernsthafte Bedrohung für Unternehmen und Behörden. Das liegt auch an der Digitalisierung vieler Arbeitsprozesse, die sich mit der Corona-Pandemie noch beschleunigt hat. Das macht die Datennetze zu einem lukrativen Angriffsziel von Cyberkriminellen.
Das Kräfteverhältnis ist in den vergangenen Jahren extrem ungünstig für die Defensive geworden und für die Offensive, also für die Kriminellen, aber auch für Nachrichtendienste weitaus günstiger. Also da gibt es einerseits eine technische Asymmetrie, dass es der Angriff oftmals leichter ist als die Verteidigung. Andererseits stecken diese Gruppen auch sehr viel ihres Geldes, was sie verdienen mit Ransomware-Kampagnen, in neue Tools, in neue Angriffsfähigkeiten. Und wenn man das rein numerisch vergleicht, was die zum Teil in der Offensive stecken und was zum Beispiel ein kleines oder mittelständiges Unternehmen für die Verteidigung, für IT-Sicherheit ausgibt, dann ist das oftmals ein sehr krasses Missverhältnis.
Mario Pohling, unser IT-Sicherheitsbeauftragter hier im Deutschlandfunk Kultur. Sind wir schon mal Opfer geworden von einem Ransomware-Angriff?
Als Opfer würde ich uns jetzt auch nicht bezeichnen. Wir hatten einen Ransomware-Vorfall, da war die Ransomware noch in den Kinderschuhen, das war vor vielen Jahren. Die Ransomware wurde durch einen USB-Stick mitgebracht, konnte sich aber im Netzwerk nicht ausbreiten, sodass nur das Home-Laufwerk des Users und die darauf befindlichen Daten verschlüsselt wurden. Nö, alle anderen aktuellen Ransomware-Attacken können wir abwehren und das sind nicht wenig.
Um welche Uhrzeit, Herr Frank, war es dann so, dass Sie bemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt?
Also bemerkt haben wir es, oder genauer unsere IT-Abteilung, am Morgen des 16. Februar.
Normalerweise ruft Achim Frank bei der IT-Abteilung an, wenn es Probleme gibt. An diesem Morgen im Februar dieses Jahres war es andersherum. Frank ist geschäftsführender Partner von Schulze und Braun, einem der führenden Insolvenzverwalter in Deutschland. Hauptsitz in Baden-Württemberg, mehr als 600 Mitarbeiter an 40 Standorten in Europa. Viele hochspezialisiert, digitalisiert und über Nacht erstmal arbeitsunfähig.
Es gab Stimmen, die sagten, naja, warten wir erstmal ab, so schlimm wird es nicht sein. Über fast schon eine Schockstarre. Das ist doch unfassbar, das kann doch nicht sein, bis hin zur Frage, ist damit unsere Existenz bedroht?
Die Computersysteme des Mittelständlers lassen sich nicht mehr nutzen. Ein Ransomware-Angriff. Alle Daten sind verschlüsselt, bis auf eine Datei.
Auf einem der Server war dann eine Textdatei in englischer Sprache abgefasst. Darin hat man sich zum Angriff bekannt und eine Entschlüsselung unserer Daten angeboten. Und dazu hatte man uns dann eine Kontaktadresse hinterlegt, die sich im Darknet befindet und dorthin sollten wir uns wenden.
Kurz überlegt die Firmenleitung, was sie jetzt tun soll. Kontakt aufnehmen und erstmal hören, was die Erpressergruppe an Lösegeld fordert, vielleicht sogar bezahlen, das Geschäftsmodell der Kriminellen unterstützen in der Hoffnung, die eigenen Computer schnell wieder ans Laufen zu bekommen, damit die Firma wieder arbeiten kann.
Also natürlich diskutiert man das innerhalb der eigenen Reihen. Wir üben Tätigkeiten aus, die EDV und IT gestützt sind. Und dementsprechend ging im ersten Moment ziemlich wenig. Wir haben das dann erörtert und uns war dann allerdings sehr schnell klar, dass wir es hier mit Kriminellen zu tun haben und wir jedenfalls in unserer damaligen Befassung, und dazu stehen wir auch heute noch, dorthin keinen Kontakt aufnehmen.
An ihre Daten kommt Schulze und Braun trotzdem heran. Der Insolvenzverwalter ist gut vorbereitet, hat Sicherungskopien, kann die relativ schnell wieder einspielen, überprüft die Systeme, setzt sie neu auf und ist nach wenigen Wochen wieder arbeitsfähig. Spezialisierte Ermittler vermuten, dass die Kriminellen über eine bisher unbekannte Sicherheitslücke eingedrungen sind. Die Spuren deuten auf die derzeit sehr aktive Hackergruppe Conti hin.
Die Hacker, die uns hier angegriffen haben, um es vielleicht auch mit einem Beispiel festzumachen, die spielen in der Champions League.
Conti. So heißt eine Hackergruppierung, die mit ihrer gleichnamigen Schadsoftware seit 2020 weltweit Computersysteme angreift. Allgemein wird die Gruppe in Russland verortet. Sie erklärte gleich nach Beginn des Überfalls auf die Ukraine ihre Unterstützung für Präsident Putin. Die US-Regierung hat im Mai 2022 ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt, 10 Millionen Dollar für die Identität oder den Aufenthaltsort der Anführer von Conti.
Den genauen Aufenthaltsort von Cyberkriminellen auszumachen, ist in der Regel schwierig bis unmöglich, erklärt Wissenschaftler Matthias Schulze. Bei Conti sei es zudem schwierig, weil die Gruppe ihre Tools an andere Hacker vermiete, um dann einen Teil des Lösegelds einzustreichen. Trotzdem wisse man, dass die ursprüngliche Conti-Gruppe in Russland sei, weil ein Mitglied Ende Februar, vermutlich im Streit über den Angriff auf die Ukraine, interne Daten veröffentlichte.
Bei denen wissen wir es, weil deren interne Chatprotokolle geleakt wurden vor einiger Zeit. Und daraus konnte man rekonstruieren, dass die mit dem russischen Geheimdienst FSB in Verbindung standen und scheinbar auch gezielt Aufträge angenommen haben. Jetzt nicht so auf einer, das lässt sich nicht nachweisen, auf einer Bezahlbasis oder auf einer Vertragsbasis, sondern so eine, wie sagt man, man sagt ein Ziel, so es würde, wäre in unserem Interesse zu sagen, wenn ihr westliche Unternehmen angreift, und dann sagen die, okay, machen wir, aber welche wir dann machen und wie viel wir damit verdienen, ist dann unsere Sache.
Die geleakten Daten umfassen auch die zentrale Bitcoin-Adresse von Conti. Dort sollen 65.500 Bitcoins lagern, umgerechnet mehr als 1 Milliarde Euro. Die Raubzüge waren offenbar sehr ergiebig. Ob das so bleibt, ist unklar. Auch der Quellcode ihrer aktuellen Erpressersoftware gelangte ins Netz und wird nun genutzt, um auch gegen russische Firmen vorzugehen. Sie sind ja auch in Osteuropa aktiv, auch in der Ukraine, habe ich gehört. Kann man das so sagen, was Sie da machen?
Das kann man tatsächlich sagen. Also gerade in der Ukraine zählen wir zu den Marktführern und haben da natürlich eine große Zahl an Installationen, auch aktuell immer noch, auch wenn man da manchmal in den Medienberichten einen anderen Eindruck kriegt.
Thomas Uhlemann ist Computersicherheitsexperte der europäischen Cyber-Security-Firma ESET in Jena. Gegründet wurde sie 1992 in der Slowakei. Dort hat sie noch immer ihren Hauptstandort und ist sehr aktiv in Osteuropa. Sie schützt Firmen, staatliche Behörden und Privatanwender vor Cyberangriffen.
Wir schützen immer noch einen Großteil der Infrastruktur, auch in der Ukraine, und sehen da natürlich ganz genau durch unsere eigene Telemetrie einerseits, was passiert, und andererseits haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit den CERTs, also diesen Computer Emergency Response Teams der ukrainischen staatlichen Behörden.
Thomas Uhlemann ist mit seiner Firma ESET mittendrin im Cyberkrieg zwischen Russland und der Ukraine. Er befasst sich zum Beispiel mit der Hackergruppe Sandworm, die in der Ukraine die Stromversorgung angegriffen haben soll. Und auch Deutschland sei zunehmend im Fokus pro-russischer Hacker. Erst im Mai bekannte sich die Hackergruppe Killnet dazu, die Internetseiten von Bundeskanzler Olaf Scholz, des Bundestages, der Bundespolizei und des Verteidigungsministeriums lahmgelegt zu haben durch sogenannte DDoS-Angriffe.
DDoS. Durch DDoS-Attacken können Internetseiten kurzzeitig nicht erreichbar sein. Dabei nutzen die Angreifer aus, dass es für jede Netzwerkressource eine Kapazitätsbeschränkung gibt. Wird die überschritten, weil zu viele Rechner Anfragen an eine Internetseite oder einen Server schicken, bricht das System zusammen.
DDoS-Attacken sind allerdings eher was, ich sag mal, für den Durchschnittskriminellen, da vermuten wir eher den Bereich Hacktivismus dahinter, dass also pro-russische Organisationen, die gar nicht dann irgendwie staatlich gelenkt sein müssen, ihre Mittel nutzen, um eben diese Systeme anzugreifen. Aber in dem Bereich Cyberspionage, wo also Netzwerke langfristig ausgespäht werden und man versucht, so lange wie möglich auch unentdeckt sich in den Netzwerken zu bewegen. Da haben wir eine ganze Reihe an Angriffen mittlerweile jetzt gesehen. Das ist ein großes Thema für Behörden wie auch Unternehmen auch. Und gerade wenn Deutschland sich dort eben engagiert bei der Verteidigung der Ukraine, finden das halt nicht alle gut auf der Welt. Und gerade pro-russische Akteure haben dann natürlich Ziele, diese versuchen anzugreifen bei uns.
Sprechen wir mal über die Täter, Mario Poling. Wer greift uns denn hier als Deutschlandfunk Kultur, als Radiosender an?
Ich spreche eigentlich nie über Täter, sondern was wir sehen, das sieht man ja auch hier, wir sehen IP-Adressen, wir sehen vielleicht noch das Land, den Provider, wo es herkommt. Und Sie haben ja auch gerade gesehen, das ist von Russland über United Kingdom oder eben gestern Nacht Kambodscha, ist das alles Mögliche.
Was wollen denn die mit ihren Anfragen und Phishing-Mails und Ransomware? Dateien etc.
Die Tätergruppen, sag ich mal, sind ja so ein bisschen zweigeteilt. Also wenn wir von politischen Angriffen reden, sogenannte Nation-State-Angriffe, wo eben Hacker dahinter sitzen, die das aus staatlichem Auftrag machen, die wollen uns stören, die wollen uns sabotieren, die wollen eventuell für kurze Zeit unsere Systeme, unsere Ausspielwege blockieren. Die Leute, die es aus finanziellem Interesse machen, die wollen halt Geld. Ja, die werden uns erpressen, werden versuchen, unsere Daten zu veröffentlichen, Daten zu stehlen, diese publik zu machen oder eben auch nicht gegen entsprechende Zahlung von Bitcoin.
Deutsche Firmen stehen besonders im Fokus, weil sie viele Patente besitzen, die Cyberkriminelle stehlen wollen. Häufig ein Fall von Industriespionage, sagt Computersicherheitsexperte Thomas Uhlemann von ESET. Bei Kommunen sei es anders. Hier gehe es in der Regel um die Daten der Bürger, die durch die zunehmende Vernetzung abgegriffen werden könnten.
Bei den Kommunen haben wir die Problematik, dass dann eben unter anderem ja Meldeservices mit angegriffen werden oder man versucht eben auch an die Daten der Einwohnermeldeämter zu kommen. Und dann schaut man natürlich, wo habe ich vielleicht eine gute Chance, mich einzuklinken als Angreifer, um dann mich von dort aus weiter vorzuarbeiten. Das nennt sich dann Lateral Movement, dass man also sagt, ich nehme eine kleine Kreisverwaltung, wo ich davon ausgehen kann als Angreifer, dass die Budgets relativ gering sind und dass ich dort von dort aus dann eben dann durch Netzwerke, Landesnetzwerke oder wie auch immer mich vielleicht von dort aus vorarbeiten kann. Aber so oder so, gerade Pass- und Meldewesen, da sind Daten im Spiel, wenn die schlecht gesichert sind, ist das natürlich Gold wert für Angreifer dann zum Weiterverkaufen, auch im Dark Web zum Beispiel.
Käffchen?
Ja.
Käffchen?
Sie auch?
Ja, gerne. Moin, ja. Moin. Moin, moin.
Zurück im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Hier seien bei dem Cyberangriff im vergangenen Herbst keine Daten der mehr als 200.000 Bürgerinnen und Bürger erbeutet worden, sagt die Kreisverwaltung. Aber es dauerte rund 6 Monate, bis alle Dienste wieder liefen wie zuvor. Erst gingen die Zahlungsprozesse wieder ans Netz, damit Kredite bedient und Sozialleistungen ausgezahlt werden konnten. Und ziemlich am Ende Einrichtungen wie die Musikschule.
Es ist komplett alles weggebrochen. Der Kontakt zu den Schülern, der Kontakt zu den Kollegen, erstmal das, ne, weil E-Mail ging nicht, Telefon ging nicht. Auch die Sachbearbeiterin, die ganzen Finanzgeschichten, die Schülerplanung, das Neuaufnahme, Änderungen von Unterrichtsgeschichten und so weiter und so fort. Also grundsätzlich ist erstmal mit einem Schlag alles weg.
Erinnert sich Musikschulleiter Mike Pönisch. 2021 sei auch mit Corona das Schlimmste seiner 25 Jahre in der Musikschule gewesen. Nach dem Angriff sei die Angst groß gewesen, selbst den entscheidenden falschen Klick getätigt zu haben.
Man hat sich auch gar nicht getraut, irgendwas zu nutzen. Also hier an der Schule sowieso alles nur offline. Man hat ja richtig Schiss gehabt, auf Deutsch gesagt. Ist man vielleicht selber derjenige, der das verzapft hat, ne? Und seitdem die Systeme dann langsam wieder angelaufen sind, gibt es ja auch die knallharte Ansage, USB gibt es nicht.
Nur geprüfte Rechner kamen wieder ans Netz und bekamen einen grünen Aufkleber. Alles andere darf bis heute nicht mehr angeschlossen werden, was auch zu Problemen führt.
Wir haben natürlich hier auch einen Kollegenrechner, wo die Kollegen rankommen, wenn es darum geht, Not zu schreiben oder irgendwelche Playbacks sich eben aus dem Netz zu ziehen. Das wurde halt ganz normalerweise über einen USB-Stick gemacht. Anders funktioniert es ja nicht. Wenn ich irgendwas ausdrucke, will ich das ja aufholen. Ne? Also da haben wir zum Beispiel jetzt noch keine Lösung, überlege ich immer noch. Wenn Sie den Rechner nutzen möchten, sollen Sie auch, können Sie halt die Daten nicht runterziehen und nutzen.
Der Landkreis Ludwigslust-Parchim scheint mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Vor allem dank der funktionierenden Backups.
Als Backup bezeichnet man in der EDV eine Sicherheitskopie, die regelmäßig von wichtigen Daten erstellt werden sollte. Die Lagerung erfolgt in der Regel unabhängig vom Hauptsystem. Eine funktionierende Backup-Strategie ermöglicht es, verschiedene Zustände des Systems aus der Vergangenheit lückenlos zu rekonstruieren.
Nelke.
Schönen guten Tag, Herr Nelke. André Zanto, Deutscher Funk.
Jo, Herr Zanto, ich grüße Sie. Moin.
Moin. Hätten Sie denn jetzt Zeit?
Ja.
Alexander Nelke hat viel zu tun. Er arbeitet in der Logistikbranche. Zeit ist Geld, jede Minute kostbar. Als Geschäftsführer der Tangermünder Transport Logistik GmbH im nördlichen Sachsen-Anhalt koordiniert er eine Spedition mit Lkw, Fahrern und Disponenten, die für Kunden europaweit Just-in-Time liefern soll. Gemanagt natürlich digital. So war es auch bei seiner früheren Firma Blitz Logistik.
Als ich auf dem Weg zur Arbeit war, schon einen Anruf von einem Kollegen bekommen. Computer, hier funktioniert nichts mehr. Ich habe gedacht, okay, mal sehen, was das ist. Bin dann angekommen im Büro, habe mich vor meinen Rechner gesetzt und da war dann halt schwarzer Bildschirm mit einem Screenshot bei in englischer Sprache. Bitte zahlen Sie $8,000 waren es, glaube ich, in Bitcoins.
Der Logistiker weiß zunächst einmal nicht, wie ihm geschieht. Eine Ransomware-Attacke. Er sitzt ohnmächtig vor dieser 34-stelligen Bitcoin-Adresse. Was soll er tun? Ihm fällt ein, es gibt Backups. Also schaut er nach.
Bei uns war es in dem Fall so, dass die Sicherungen, die wir hatten, auch verschlüsselt wurden. Das heißt, wir hatten nichts, null. Keine E-Mails, kein Warenwirtschaftsprogramm, keine Buchhaltung, gar nichts. Also Steinzeit.
Die Backups der Firma waren nicht separat abgelegt, sondern verbunden mit dem infizierten Netzwerk. Die Enttäuschung ist Alexander Nelke noch immer anzuhören, wenn er über diesen Tag im Juni 2019 erzählt. Knapp 14 Tage versuchen er und die Mitarbeiter analog, alles was geht, abzuwickeln.
Das hatte dann halt zur Folge, wenn du keine Rechnung schreibst, hast du auch keine Geldeingänge. Diese 14 Tage ohne Geldeingänge haben dann letztendlich auch dazu getragen, dass eine Insolvenz folgte. Wobei ich versucht hatte, mit allen wichtigen Partnern, Krankenkassen, Finanzamt, dem Mautanbieter zu verhandeln, habe denen unsere Situation geschildert, habe um Zahlungsaufschub gebeten, was auch gewährt wurde. Seitens Finanzamt und den meisten Krankenkassen, wer nicht mitgespielt hat, war der damalige Mautanbieter.
Die Firma wird zahlungsunfähig. 34 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Nach 7 Monaten Insolvenzverfahren kann Alexander Nelke alle Mitarbeiter und die Lkw in eine neue Gesellschaft überführen. Für die zieht er viele Lehren aus dem Angriff. Das Betriebssystem wird auf Linux umgestellt, die Buchhaltung ausgelagert, die Backups vom System getrennt, eine neue Firewall installiert und die Mitarbeiter sensibilisiert.
Der Trojaner, der uns seinerzeit erwischt hatte, war mit Sicherheit an irgendeiner E-Mail mit dran, die ein Mitarbeiter, vielleicht war es auch ich, geöffnet hat und damit diese Verschlüsselung in Gang gesetzt hat.
Phishing-Mails sind die häufigste Methode, wie Hacker sich Zutritt zu Systemen verschaffen. Werden Links oder Dateianhänge in diesen gefälschten Nachrichten geöffnet, wird ein Schadcode ausgeführt. Um die Nachricht möglichst persönlich zu gestalten, werden die Opfer inzwischen oft vorher ausspioniert. Das nennt man Human Hacking. Der Mensch gilt als größte Sicherheitslücke.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin Mike Schröder, Dezernatsleiter Cybercrime im Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern im dortigen digitalen Service- und Kompetenzzentrum.
Das Landeskriminalamt in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt auch zur Ransomware-Attacke auf den Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Täter wurden bislang nicht gefasst, genauso wie in den anderen hier gehörten Fällen. Die Strafverfolgungsbehörden der Bundesländer sind zwar längst alle vernetzt, arbeiten mit dem Bundeskriminalamt zusammen, mit der Europäischen Polizeibehörde Europol und mit dem weltweiten kriminalpolizeilichen Netzwerk Interpol, stellen Rechtshilfeersuche an andere Länder, aber oft ohne Erfolg.
Gleichwohl erschwert es natürlich die Ermittlungen, wenn wir keine Antworten bekommen. Es wäre auch falsch, nicht darauf abzustellen, dass gerade der Ukraine-Russland-Konflikt immense Auswirkungen auf die eine oder andere Ermittlungshandlung hat, weil nicht wenige Täter aus dem osteuropäischen Raum kommen, Gruppierungen, und dort gerade andere Problemlagen vorherrschen, als Ermittlungsverfahren zu betreuen.
Konkret heißt das wohl, dass Russland jetzt noch weniger gewillt ist, Cyberkriminelle zu finden und auszuliefern. Sitzen die Täter in Deutschland oder in anderen EU-Ländern, gäbe es aber durchaus Erfolge, betont Mike Schröder und erwähnt die Festnahme von Betreibern von Fake-Shops im Internet und Anlagebetrügern im Bereich Kryptohandel. Aber
im Bereich Ransomware, also Verschlüsselungsangriffe, ist es tatsächlich komplexer, und dort ist man, wie ich eingangs schon sagte, ohne internationale Unterstützung eigentlich nur auf sich allein gestellt, schwer möglich, Täter zu ermitteln.
Trotzdem rät der LKA-Ermittler immer dazu, sich nach einem Angriff bei der Polizei zu melden, was laut Umfragen 80-90% nicht tun.
Die Firma selber oder der Geschädigte hat einen großen Vorteil, indem er auf unseren Erkenntnisgewinn zurückgreifen kann, sei es Entschlüsselungshinweise, die wir aus vergangenen Verfahren wissen, weil Tätergruppierungen bestimmte Vorgehensweisen zeigen und wir Hinweise geben können an den IT-Dienstleister, um einen schnelleren Betrieb wiederherstellen zu können. Andersherum erfahren wir durch die Daten, die bei dem Angriff erfolgt sind, wieder Hinweise auf die Täter und auf mögliche weitere Opfer. Aktuell haben wir aus einem bestehenden Fall über 100 Firmen im Bundesgebiet warnen können, weil ihre IP-Adressen bei Täterkommunikation aufgetaucht sind. Und einige Firmen waren schon betroffen und andere noch nicht und konnten Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Es geht um Prävention, darum, Cyberangriffe abzuwehren und Schäden zu minimieren. Inzwischen die wichtigste Arbeit von LKA-Ermittler Mike Schröder.
Deutschland als digitalisiertes Land mit guten Ressourcen und guten Aussichten auf gewinnbringende Erlöse für die Täter ist ein Zielland geworden. Nicht aufgrund der schlechten Sicherheits-IT-Struktur, sondern aufgrund der Zahlungsfähigkeit der Kunden. Und mit unseren Präventionsveranstaltungen, aber auch den Handlungsempfehlungen, die wir geben, wenn der IT-Sicherheitsvorfall gegeben ist, wie reagiere ich, wie gehe ich an den Start, habe ich alle Sachen durchdacht, dass ich möglichst schnell wieder an den Start komme. IT-Sicherheit kostet Geld, in IT-Sicherheit muss investiert werden und im Schadensfall zahle ich als Firma doppelt.
Ähnlich lautet auch die Einschätzung von Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Auf Bundesebene habe es seit dem Angriff auf den Bundestag 2015 zwar einige Verbesserungen gegeben, aber bei Kommunen und kleineren bis mittleren Unternehmen gäbe es Mängel.
Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr IT-Sicherheitspersonal. Und das ist auch gleichzeitig die schlechte Nachricht, denn kurzfristig werden wir das nicht bekommen, weil einkaufen werden wir es nicht können, weil überall wird dieses Personal gesucht. Also müssten wir es uns selber ausbilden, aber wenn man die Diskussion um digitale Bildung in Deutschland verfolgt, dann sind wir da auch noch meilenweit von entfernt.
Der Wissenschaftler plädiert dafür, dass Programmieren an allen Schulen zur Pflicht wird, genauso wie Medienkompetenz und Desinformationserkennung, ähnlich wie in Israel und Estland, die dadurch in der Folge weitaus mehr Fachpersonal hätten und auch in der gesellschaftlichen Breite mehr Wissen in diesem Bereich.
Also am besten wäre es gewesen, wenn wir das schon vor 20 Jahren gemacht hätten.
Wir sind zurück im Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur im Büro des IT-Sicherheitsbeauftragten hier. Wir haben ja eine Firewall, Mario Poling, wir haben auch Backups, Virenscanner, die neuesten Updates, Mitarbeiter werden geschult auf Phishing-Mails. Sind wir denn jetzt sicher?
Ein ganz klares Nein. Sicher werden wir nie sein. Der damalige FBI-Direktor, ich glaube Müller hieß er, hat mal gesagt, es gibt nur zwei Arten von Firmen, die gehackt wurden und die noch gehackt werden. Und der Anspruch von uns ist es natürlich, mit meinem kleinen Team eben seine These irgendwie zu widerlegen, aber ausschließen kann ich es nicht.
Hier funktioniert nichts mehr. Hackerangriffe auf Behörden und Unternehmen. Ein Feature von André Santo. Redaktion Gerhard Schröder, Regie Beatrix Ackers, Technik Alexander Brinnecke.